SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Freitag, der 30. August. Heute vor einer Woche um 21.37 Uhr ereignete sich die Messerattacke von Solingen. Ein Terroranschlag, der Deutschland verändert hat. Der mutmaßliche Täter ist ein Flüchtling aus Syrien, der abgeschoben werden sollte. Seit dem Angriff diskutiert Deutschland über die innere Sicherheit, ein Messerverbot, schnellere Abschiebungen und auch nach Syrien und nach Afghanistan. Gestern einigte sich dann die Ampelkoalition auf ein Maßnahmenpaket. Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellte gestern Abend in den ARD-Tagesthemen dann auch klar, dass kriminelle Flüchtlinge auch aus Syrien und Afghanistan Deutschland verlassen müssten.
Wir werden sehr bald abschieben. Da geht es ja um die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Auch das ist etwas, was lange nicht angegangen wurde. Wir gehen das jetzt an und wir werden mit Sicherheit bald erfolgreich sein, dass wir mit diesen Rückführungen auch vorankommen.
Soweit Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Die Opposition ist bislang nicht überzeugt. Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat die Reaktionen von CDU und CSU.
In dem Papier stehen viele richtige und vernünftige Dinge, das sagte Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag der ARD. Doch er schränkte ein, das sei noch viel zu wenig, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU, kündigte an, das sogenannte Sicherheitspaket genau zu prüfen. Der deutschen Presseagentur sagte er, offensichtlich werden jetzt Dinge möglich, die die Ampel bisher immer abgelehnt hat. Bereits für kommende Woche hat Innenministerin Nancy Faeser zu Gesprächen eingeladen, auch Vertreter von CDU/CSU. In den ARD-Tagesthemen kündigte sie an, offen für weitere Vorschläge zu sein. Kritik und Lob kommt von der Gewerkschaft der Polizei. Sie begrüßte, dass die Bundespolizei bald die Möglichkeit erhalten soll für stichpunktartige und anlasslose Kontrollen. Zugleich forderte sie mehr Befugnisse und mehr Personal. Der Plan, Sozialleistungen für sogenannte Dublin-Flüchtlinge zu streichen, sorgt indes für Kritik bei einigen grünen Politikern. So verweist etwa Fraktionschefin Britta Hasselmann auf das Bundesverfassungsgericht und Vorgaben zum Existenzminimum.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung im kommenden Jahr steigen werden. In der Vergangenheit seien wichtige Reformen nicht angegangen worden, sagte der SPD-Politiker dem Magazin Stern. Deswegen müsse man jetzt Geld in die Hand nehmen. Die Beitragszahler würden trotzdem davon profitieren, weil sie dafür eine bessere Versorgung bekämen. Nur so könnten Reformen gelingen und die Kosten langfristig reduziert werden. Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten Kamala Harris hat angekündigt, im Fall eines Wahlsiegs auch einen Vertreter der Republikaner in ihr Kabinett zu holen. Im ersten Interview seit ihrer Nominierung sagte Harris, sie sei überzeugt, dass bei den bedeutendsten Entscheidungen auch Leute mit am Tisch sitzen müssten, die andere Ansichten und Erfahrungen haben. Dabei sei es für die amerikanische Öffentlichkeit gut, wenn in ihrem Kabinett auch jemand aus der Republikanischen Partei säße. Harris' Interview nach ihrer Nominierung war mit Spannung erwartet worden. In den vergangenen Wochen war die Demokratin tatsächlich ausschließlich bei choreografierten Wahlkampfauftritten in Erscheinung getreten. Im Gazastreifen soll es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation eine zeitlich begrenzte Feuerpause für eine Polio-Impfung geben. Israel bestätigte, es habe humanitären Pausen zugestimmt, damit dort gegen Kinderlähmung geimpft werden könne. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Charlotte Voss.
Ab Sonntag soll im Gazastreifen geimpft werden, immer von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. In diesem Zeitraum gibt es keine Angriffe, so die Vereinbarung der federführenden Weltgesundheitsorganisation mit Israel. Der zunächst auf 9 Tage ausgelegte Plan von WHO und anderen UN-Einrichtungen sieht vor, 640.000 Jungen und Mädchen zu impfen. Die ersten 3 Tage in Zentral, die nächsten 3 in Süd und die letzten 3 Tage in Nordgaza. In 4 Wochen beginnt dann die für den vollen Schutz notwendige 2. Runde. Am Ende soll eine Impfquote von 90% erreicht sein, um die Ausbreitung von Kinderlähmung innerhalb und außerhalb Gazas zu vermeiden.
Und zum Sport. Fußball-Bundesligist Heidenheim ist in die Ligaphase der Conference League eingezogen. Die Heidenheimer setzten sich im Playoff-Rückspiel gegen BK Häcken aus Schweden gestern Abend mit 3:2 durch. Daniel Günther.
Wir ziehen durch Europa. Ein Banner mit dieser Aussage hing schon vor dem Spiel im Fanblock der Heidenheimer. Und sie werden Europa bereisen. Aber der Weg dorthin war nicht einfach. Nach einer halben Stunde gelang dem ersten FC Heidenheim durch Pieringer die 1:0-Führung. Doch Häcken spielt stark, mit prima Moral, drehte das Spiel dann in der zweiten Halbzeit, führte mit 2:1 und das hätte Verlängerung bedeutet. Doch mit Wanner und Honsack trafen noch 2 Joker spät für den ersten FC Heidenheim. Am Ende stand es 3:2. Der erste FC Heidenheim, erst in der vergangenen Saison in die Bundesliga aufgestiegen, schafft es in die Conference League.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In der frühen am Vormittag ist es in der Eifel und im Westerwald oft stark bewölkt. Es fällt schauerartiger Regen. Später wird es trocken. Die Wolken lockern auf. Es scheint die Sonne, so wie auch in den anderen Regionen von Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Dort sind im Südschwarzwald und auf der Baar im Laufe des Tages Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen heute zwischen 22 Grad in der Schneeeifel bis 34 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell Service.
Die Zeit zum Pilzesammeln beginnt wieder. Von jetzt an bis in den Oktober hinein gehen viele in die Wälder und schauen nach Pilzen. Juni und Juli waren ja warm und feucht, deshalb blicken wir jetzt auf die Erfolgschancen der Pilzsammler. Sabine Stöhr aus der SWR Umweltredaktion. Wie sieht denn die Saison dieses Jahr aus?
Gut sieht die Saison aus, denn Pilze lieben es ja feucht warm und deswegen ist 2024 auch ein super Pilzjahr. Theoretisch. Denn praktisch sind sie leider nicht die einzigen, die das Feuchtwarme lieben. Die Schnecken lieben das auch. Und die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, also für Pilzkunde, beschreibt in deutlichen Bildern, wie die Schnecken in diesem Jahr die Pilze bis in den Boden abfressen. Da kann man dann nur noch die Kuhle sehen, aus der der Pilz mal der Stängel herausgewachsen ist. Überall im Wald glitzert der Schneckenschleim. Und viele kennen das ja schon aus ihren Gärten. Im Wald ist das nicht anders. Die Schnecken machen alles nieder. Und deswegen kann man sagen, dass es dadurch eigentlich am Ende ein schlechtes Pilzjahr ist. Denn durch die Trockenheit jetzt im August wachsen kaum Pilze nach.
Bei welchen Sorten hat man denn trotzdem gute Chancen, Pilze zu finden?
Ja, das ist die gute Nachricht. Pilzliebhabende können sich auf Pfifferlinge konzentrieren. Diese kleineren gelblichen Pilze sind offenbar zu scharf für die Schnecken. Da gehen sie nur im Notfall ran, sagt der Pilzexperte der Gesellschaft. Also bleiben sie für unseren Kochtopf stehen. Außerdem sollte es doch mal wieder ausgiebiger regnen, etwa eine Woche ins Land gehen lassen. Je höher die Temperaturen, desto schneller wachsen die Pilze. Und dann schnell hin zu den frischen Nachkömmlingen, um den Schnecken möglichst zuvorzukommen. Aber dazu muss es eben mal wieder regnen. Und zu warm, also an die 30 Grad, darf es dann auch nicht sein. Denn dann stellen die Pilze ihr Wachstum wieder ein.
Ja, und auf welche Gebiete in den Wäldern sollte man sich am besten konzentrieren?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Die meisten Pilze mögen es feucht, andere lieben es eher warm, wie der Sommersteinpilz. Gebiete mit vielen Pilzen, erklärt der Pilzexperte, sind oft so Senken, in denen sich Feuchtigkeit hält und nicht so schnell verdunstet. Und die meisten Pilze sind sehr standorttreu. Das bedeutet, man findet sie immer wieder an denselben Stellen. Daher kann man dann vielleicht auch mal Ortskundige fragen oder sich im Netz schlau machen. In diesem Jahr wird solches Wissen aber sicher gut gehütet.
Tja, und darf man dann alles zusammensammeln, was an Pilzen wächst? Und welche Tipps haben Sie dann fürs Verpacken?
Wer dann doch eine Stelle gefunden und gesammelt hat, die Pilze nicht einfach so in eine Tüte stecken. Sie sind Dieven und brauchen Raum, damit sie sich nicht gegenseitig zerdrücken. Also flach und luftig, zum Beispiel in einem Korb sammeln oder in so einem Leinenbeutel aus der Apotheke, rät auch der Experte. Mit dem hat man auch gleich ein Gefühl für die richtige Menge. Den Beutel kann man zum Eigenverzehr nämlich voll machen. Denn meist ist die Sammelmenge pro Tag auf etwa 2 Kilo begrenzt. Dabei gilt das, was das zuständige Forstamt sagt. Und 2 Kilo hat man mit ein paar Steinpilzen oder der krausen Glucke, die so ein bisschen aussieht wie so ein Badeschwamm, schnell mal zusammen. Also nicht gleich übermütig werden jetzt. Und noch ein Tipp, die Eifel gilt als eines der Top-Reviere für Pilzsammelnde in Deutschland, sagt die Gesellschaft für Pilzkunde.
Tipps zum Pilzesammeln und Einschätzungen zur Saison waren das von Sabine Stöhr aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Messerattacke von Solingen wird heute in vielen Facetten eine Rolle spielen. Der Nordrhein-Westfälische Landtag kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Diese beginnt mit einer Schweigeminute. Am Abend gibt es dann in Solingen eine Gedenkaktion. Um 21.37 Uhr, genau eine Woche nach dem Angriff, sollen die Bürger Kerzen ins Fenster stellen. In der Bundespolitik will der Innenausschuss des Bundestages konkretere Aussagen zu dem Terroranschlag hören. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat, nimmt Bundesinnenministerin Nancy Faeser an der Sitzung teil. Luca Deutschländer.
dass es Konsequenzen geben muss, da sind sich die verschiedenen Lager im politischen Berlin einig. Auch deshalb die Sondersitzung. Eigentlich steckt der Bundestag nämlich noch in der parlamentarischen Sommerpause. Die nächste reguläre Sitzung ist erst im September. Zu spät findet die Union. Sie hatte schon vor einigen Tagen die Sondersitzung beantragt. Die Innenpolitiker des Bundestages hoffen in der nicht öffentlichen Sitzung am Vormittag auf Antworten zu dem, was die Regierung nun in Sachen Migrationspolitik zu tun gedenkt. Aber ebenso zur Tat selbst. Deshalb wird auch Generalbundesanwalt Jens Rommel erwartet.
Und Solingen bestimmt auch den Wahlkampf-Endspurt in Sachsen und Thüringen, obwohl die Messeattacke erst einmal nichts mit den beiden Bundesländern zu tun hat. Doch viele Bundespolitiker der Ampelparteien und auch der CDU werden heute noch einmal im Osten unterwegs sein. Das Ziel ist klar, sie wollen der AfD den Wind aus den Segeln nehmen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Sie sind getrieben, die Ampelparteien. In Sachsen und Thüringen geht es für SPD, Grüne und FDP bei den Landtagswahlen um viel. Teilweise um den Absturz ins politische Abseits. Und auch die Union wirft bange Blicke nach Dresden und Erfurt. Seit dem islamistischen Messerangriff von Solingen vor einer Woche überbieten sich vor allem diese vier Parteien mit Forderungen, Vorschlägen, Ideen. Egal, was davon geht, Hauptsache klare Kante zeigen in der Migrationsfrage. Mir scheint, das zielt vor allem auf den Elefanten im politischen Raum, den blauen Elefanten AfD, der Sachsen und Thüringen erobern könnte. Dieser blaue Elefant ist übrigens auffällig still diese Woche in Berlin. Die Hektik der anderen lässt ihn kalt. Der Elefant kann entspannt abwarten. Ebenso wie Sarah Wagenknecht. An ihrem Bündnis wird voraussichtlich keine Landesregierung in Sachsen oder Thüringen vorbeikommen. In den beiden Bundesländern leben zwar nur rund 6 Millionen von 84 Millionen Bundesbürgern, aber die könnten Berlin zum Beben bringen. Deshalb schicken die Parteien heute noch mal ihre gesamte Bundesprominenz auf die ostdeutschen Marktplätze.
Anmerkungen von Eva Ellermann. Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag die Augustzahlen für den Arbeitsmarkt bekannt. Eines steht offenbar fest, einen Job zu finden, das wird immer schwieriger. Aus Nürnberg, Birgit Habrath.
Die Zahl der Menschen ohne Job dürfte noch einmal nach oben gegangen sein, vielleicht sogar mehr als für diesen Monat üblich. Viele Firmen warten auf die Sommerferien ab, bis sie wieder einstellen, und für viele Jugendliche startet die Ausbildung erst im September. Zudem sinkt die Nachfrage an neuen Kräften weiter, und zwar in fast allen Wirtschaftszweigen, besonders stark im öffentlichen Dienst, im Gastgewerbe und im verarbeitenden Gewerbe. Schlecht für die, die jetzt gerade eine neue Stelle suchen, und noch schlechter für die, die länger schon arbeitslos gemeldet sind. Vielen von ihnen fehlt die nötige Qualifikation, die immer öfter bei ausgeschriebenen Stellen verlangt wird.
Die Vollsperrung der Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden soll heute Abend um 21 Uhr wie geplant enden. Also müssen Reisende heute noch fast den ganzen Tag auf diesem Streckenabschnitt weiterhin auf Busse umsteigen. Patrick Neumann.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft der Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn inzwischen rund. Nur vereinzelt kommt es vor allem zu den Stoßzeiten noch zu Verzögerungen für die Bahnreisenden. Auch wenn der DB-Fernverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden bald wieder läuft, bleiben die Einschränkungen im Regionalverkehr zwischen Karlsruhe und Rastatt noch bis 9. September bestehen. Grund für die Streckensperrung sind Arbeiten am Eisenbahntunnel Rastatt. Dieser wird derzeit an das DB-Streckennetz angebunden.
Bei der Bahn soll es also ab heute Abend 21 Uhr zwischen Rastatt und Baden-Baden wieder laufen. Dafür geht dann ab morgen auf der A6 im Bereich der Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim nichts mehr. Die Autobahn wird dort am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt, weil seit Anfang des Jahres die B39-Brücke neu gebaut wird. Esther Uhrig.
An diesem Wochenende werden 14 neue Träger eingebaut, die später mal die neue Brücke tragen sollen. Man habe dieses Wochenende gewählt, weil es keinen Berufsverkehr gibt und weil keine Lastwagen fahren, sagt die zuständige Autobahngesellschaft. Außerdem seien die Ferien in den meisten Bundesländern zu Ende. Allerdings enden die Sommerferien in einigen ostdeutschen Bundesländern sowie in Schleswig-Holstein und in Teilen der Niederlande. Um allzu lange Staus zu vermeiden, gibt es weiträumige Umfahrungen, unter anderem über die A5 und die A61. Die Baubehörde appelliert an alle Autofahrer, nicht ihren Navis, sondern den Umleitungsschildern zu folgen.
Damit zu den Paralympischen Spielen in Paris. Es ist ein großer Erfolg. Das Tischtennis-Doppel Stefanie Grebe und Juliane Wolf kämpft bei den Paralympics um die Goldmedaille. Das Finale beginnt um 20 Uhr in der Pariser Messehalle. Holger Gerska.
Ein Duo aus China ist der Finalgegner der deutschen Tischtennisspielerinnen Juliane Wolf und Stefanie Grebe. Nach dem gestrigen dramatischen Halbfinalsieg gegen die an Nummer 1 gesetzten Norwegerinnen ist das deutsche Team auch heute in der leichten Außenseiterrolle. Mindestens ebenso spannend war das Viertelfinale im Herrendoppel. Valentin Baus und Thomas Schmidberger setzten sich nach 0:2 Satzrückstand noch 3:2 gegen ein chinesisches Team durch. Eine Medaille haben sie damit sicher. Im Halbfinale geht es ab 17 Uhr gegen die Türkei.
Und für alle Fans des Eurovision Song Contests, heute entscheidet sich, wo in der Schweiz der nächste ESC ausgetragen wird. Zur Wahl stehen zwei Grenzstädte, nämlich Genf und Basel. Katrin Hondl.
Basel hat die Grenzlage auch gleich zum Motto der Bewerbung gemacht, Crossing Borders. Mit dem Eurovision Song Contest wolle man das Dreiländereck zum 40-Ländereck machen, heißt es im Basler Werbeclip. Gesungen werden soll in der St. Jakobshalle, dort ist Platz für 12.000 Zuschauer. Probleme könnte allerdings die Hallendecke machen. Die Decke müsse erst noch nachgerüstet werden, heißt es, um die tonnenschweren Scheinwerfer für die ESC-Show tragen zu können. In der UNO-Stadt Genf würde der ESC im Messezentrum Palexpo stattfinden, mit mindestens 15.000 Plätzen fürs Publikum.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.